SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich. Hallo. Wie ist es zur Brandkatastrophe von Crans-Montana gekommen? Das ist auch einen Tag danach weiter unklar, aber es gibt erste Hinweise. Menschen, die lebend aus der brennenden Kellerbar in den Schweizer Bergen entkommen sind, berichten von Wunderkerzen bzw. Tischfeuerwerk als möglicher Ursache für das Feuer. Etwa 40 Menschen sind bei dem Brand ums Leben gekommen, 115 Menschen sind verletzt, sehr viele von ihnen schwer. Jetzt geht es an die Identifizierung der Opfer. Aus Genf SWR-Korrespondent Steffen Wurzel.
Viele Leichen sind so stark verbrannt, dass es mehrere Tage dauern könnte, bis alle Opfer zweifelsfrei identifiziert sind. Fachleute verweisen darauf, dass das angesichts der Zahl vieler junger und vieler ausländischer Opfer besonders schwierig sei. So müssten die Schweizer Behörden zum zweifelsfreien Abgleich möglicherweise auch aus dem Ausland etwa Zahnprofile oder DNA-Proben beschaffen. Warum es in der Bar in dem Wintersportort im Kanton Wallis brannte, ist weiter unklar. Augenzeugenberichte und Online-Videos deuten darauf hin, dass sich Lärmschutzmaterial an der Decke im Keller der Bar entzündet haben könnte, als dort feiernde Menschen mit Wunderkerzen umherliefen. Nach einem Gottesdienst in der Gemeinde Crans-Montana im Kanton Wallis versammelten sich gestern hunderte Menschen schweigend, um Blumen in der Nähe des Unglücksortes niederzulegen. Auch in den anderen Teilen der Schweiz wird getrauert. Bundespräsident Guy Parmelin hat angekündigt, dass die Flaggen 5 Tage lang auf Halbmast wehen sollen. Die Schweiz sei traurig, aber sie sei auch vereint im Schmerz, sagte Parmelin bei einer Pressekonferenz im Wallis.
Immer mehr Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrleute oder andere Einsatzkräfte. Deswegen will die Bundesregierung ein neues Gesetz zum Schutz der Rettungskräfte auf den Weg bringen. Der Bundesverband Rettungsdienst zweifelt aber, ob diese Regierungspläne wirklich wirksam sind. Das machte der Verbandsvorsitzende Flake im Gespräch mit den Zeitungen der Funke-Gruppe deutlich. Mario Kubina berichtet aus Berlin.
Er nennt die Pläne wenig zielführend. Denn das Problem liegt aus seiner Sicht woanders. Der Notfallsanitäter ist überzeugt, es würde reichen, die bestehenden Gesetze anzuwenden und den bisherigen Strafrahmen auch auszuschöpfen. Das passiert in seinen Augen viel zu selten. Bundesjustizministerin Stefanie Hubich von der SPD hat zum Jahreswechsel einen Gesetzentwurf vorgelegt, der schärfere Strafen für Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte vorsieht. Demnach sollen solche Attacken mit mindestens 6 Monaten Freiheitsstrafe geahndet werden, statt wie bisher mit 3. Auch in der zurückliegenden Neujahrsnacht hat es Angriffe auf Einsatzkräfte gegeben, wenn auch etwas weniger als in der Vergangenheit, wie erste Auswertungen nahelegen.
Die CSU fordert eine weitere Verschärfung der Migrationspolitik. Das steht in einem Positionspapier der CSU-Landesgruppe im Bundestag für die anstehende Klausurtagung im oberbayerischen Kloster Seeon. Mehrere Medien zitieren daraus. Syrische Geflüchtete zum Beispiel sollen dann demnach demnächst mit Linienflügen zurück in ihre Heimatländer gebracht werden. Dafür sollten bundesweit sogenannte Ausreisezentren geschaffen werden und sogar ein eigenes Abschiebeterminal am Münchner Flughafen. Die CSU-Politiker begründen das damit, dass der Bürgerkrieg in Syrien zu Ende ist. Damit entfalle der Schutzgrund für die Geflüchteten. Ausgerechnet in der Heimatstadt von US-Präsident Donald Trump ist einer seiner politischen Gegner Bürgermeister geworden. Und es ist der erste, der seinen Amtseid nicht auf eine Bibel, sondern auf den Koran geschworen hat. Seit gestern ist Soran Mamdani in Amt. Der Demokrat und Muslim wurde noch in der Neujahrsnacht vereidigt und hatte gestern seinen ersten Arbeitstag. Tagsüber fand noch eine große Feier zur Amtseinführung statt. New York-Korrespondentin Giselle Ucker berichtet.
Trotz der eisigen Kälte und oft auch noch verkatert vom Silvesterabend haben tausende New Yorker in den Straßen von Manhattan den Amtsantritt des neuen Bürgermeisters gefeiert. Viele setzen große Hoffnungen in den demokratischen Sozialisten. Mamdani hat versprochen, die teuerste Stadt der USA wieder bezahlbarer zu machen. Außerdem wird der linke Politiker als Gegenpol zu US-Präsident Trump gesehen. In seiner Antrittsrede erklärte Mamdani, er wolle mutig regieren, um das Leben der New Yorker zu verbessern. Zur Zeremonie vor dem Rathaus in New York sind auch viele prominente Unterstützer von Mamdani erschienen, unter anderem die linken Ikone Bernie Sanders. Der Senator nahm Mamdani seinen Amtseid ab, den der gläubige Muslim auf den Koran schwor.
In Baden-Württemberg ist die Zahl der gesprengten Geldautomaten zurückgegangen. Im vergangenen Jahr habe man 13 Fälle registriert. Im Jahr davor seien es noch 43 gewesen, hat Landesinnenminister Strobel gesagt. Das entspreche einem Rückgang von rund 70%. Fünfmal konnten die Täter demnach Bargeld erbeuten. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 650.000 Euro. Festgenommen wurde allerdings bislang niemand. Nach Ansicht des Präsidenten des baden-württembergischen Landeskriminalamts Stenger ist das Rückgang das Ergebnis eines Maßnahmenpaketes aus Fahndungsdruck, Strafverfolgung und besserer Sicherungstechnik. Das Biosphärengebiet Schwäbische Alb soll größer werden. 6 Kommunen, zum Beispiel aus dem Kreis Reutlingen, wollen beitreten. Im Februar könnte die Umsetzung starten, heißt es. SWR-Reporter Tobias Rotzinger berichtet.
Blaubeuren, Sonnenbühl und Engstingen im Kreis Reutlingen zählen zu den Kommunen, die dem Biosphärengebiet beitreten. Die bestehenden 16 Gemeinden bringen noch zusätzliche Flächen ein. So wächst das Gebiet von 85.000 auf rund 120.000 Hektar, also um rund 40%. Hausbesitzern gibt der Leiter des Biosphärengebiets Achim Nagel Entwarnung. Privateigentum liege nicht in den Kernzonen, die stillgelegt werden. Bis zum 19. Januar können zum Beispiel Umweltverbände oder der Schwäbische Albverein Einwände und Vorschläge abgeben. Danach unterschreibt die Landesumweltministerin Thekla Walker die Pläne.
Auf den Bahnstrecken in der Region Kaiserslautern sollen die Züge modernisiert werden. Laut Nahverkehrszweckverband sollen ab sofort mehr als 150 Triebwagen deswegen umgebaut werden. SWR-Reporter Martin Gärtner.
Die 91 Züge der S-Bahn Rhein-Neckar bekommen bequemere Sitze, eine bessere Innenbeleuchtung sowie Steckdosen und USB-Ladeanschlüsse. Die S-Bahnen waren 2002 gebaut worden und sind von Kaiserslautern in Richtung Ludwigshafen und Richtung Homburg unterwegs. Sie brauchen dringend eine Auffrischung, meint der Nahverkehrszweckverband. Auch die 63 blauen Dieseltriebwagen des Unternehmens Flex werden modernisiert. Sie sind seit 11 Jahren im Einsatz und zwar unter anderem als Regionalexpress von Kaiserslautern nach Koblenz und auf den Strecken nach Kirchheim-Bolanden und Baumholder.
Seit dem Jahreswechsel gibt es im Raum Worms eine neue katholische Riesenpfarrei. St. Nikolaus Worms-Wonnegau ist ein Zusammenschluss aus 33 kleineren Pfarreien. Ihr Gebiet erstreckt sich über weite Teile des südlichen Rheinhessen. SWR-Reporterin Karin Petzold.
Die längste Strecke zwischen zwei Kirchen beträgt 33 Kilometer. Das ist der Weg zwischen Gimsheim und Offstein. Und auch die Mitgliederzahl ist ziemlich groß. Rund 28.000 Mitglieder hat die neue Großpfarrei St. Nikolaus Worms-Wonnegau, meldet das Bistum Mainz. Die neue Großpfarrei ist ein Resultat des sogenannten pastoralen Weges. Diesen geht die katholische Kirche seit Jahren, um sich nach eigenen Angaben zu erneuern und weiterzuentwickeln.
Oberstdorf und Garmisch sind rum. Die Schanzen in Innsbruck und Bischofshofen warten. Heute ist erstmal Ruhetag für die Skispringer bei der Vierschanzentournee. Der Slowene Domen Preuz dominiert den Wettbewerb wie erwartet. Auch die Deutschen haben noch Chancen, auch wenn sie nicht ganz vorn dabei sind. Sportreporterin Lena Bergmann mit einer Zwischenbilanz.
Felix Hoffmann sprang in Garmisch auf Rang 6, Philipp Raimund auf Rang 7. Bundestrainer Stefan Horngacher gefällt trotzdem, was er sieht.
Die Sprünge waren speziell von Philipp, der hat mir sehr gut gefallen. Felix seiner war nicht ganz optimal vom Druckverhalten an der Kante, aber immer noch sehr gut geflogen und gute Landung gemacht. Also wir können zufrieden sein. So.
Die Dominanz von Domen Preuz war auch in Garmisch deutlich zu spüren. Erstmals war der Slowene jedoch etwas unter Zugzwang geraten. Im ersten Durchgang machte der Österreicher Jan Hörl einen Satz auf 141 Meter und forderte Preuz heraus. Doch der blieb gewohnt cool und zeigte einfach 2 Sprünge jenseits der 140-Meter-Marke. Für Jan Hörl blieb nur Rang 2.
Ja, wir können nur schauen, dass wir immer näher zu ihm kommen und den Domen versuchen zu ärgern, ein bisschen aus der Ruhe zu bringen und das wird die nächste Challenge werden.
Die nächste Chance dazu gibt's in Innsbruck, für die Österreicher dann auch noch vor heimischem Publikum. Das muss aber nicht immer ein reiner Vorteil sein, findet Philipp Raimund.
Ich meine, da haben sie vielleicht ein bisschen mehr Druck, also ich hoffe, sie können dem Druck standhalten. Ich wünsche es keinem, dass jemand schlechte Sprünge macht, deswegen ich wünsche ihnen viel Erfolg und was das sonst angeht, werden wir sehen.
In der Gesamtwertung der Tournee liegen aus deutscher Sicht Philipp Raimund als 6. und Felix Hoffmann als 4. jedenfalls noch absolut in Reichweite des Podiums. Am Samstag findet dann die Qualifikation für das Bergiselspringen statt, das am Sonntagmittag in Innsbruck beginnt.
Beim Skispringen kommt an der Familie Preuz derzeit kaum einer vorbei, denn auch Domen Preuz Schwester Nika hat gestern die 3. Ausgabe der Two Nights Tour gewonnen. Einen Tag nach ihrem klaren Sieg in Garmisch-Partenkirchen reichte der Slowenin dazu auf der Schanze in Oberstdorf der vierte Platz. Der Tagessieg ging an Abigail Strait aus Kanada. Beste Deutsche war Selina Freitag auf Platz 3. Die Two-Nights-Tour mit Wettbewerben auf den beiden deutschen Schanzen der Vier-Schanzentournee wurde zum dritten Mal ausgetragen. Im kommenden Jahr soll das Format von einer richtigen Vier-Schanzentournee für Frauen abgelöst werden. Bei der Darts-WM in London ist der Weltmeister von 2024, Luke Humphreys, überraschend deutlich ausgeschieden. Der Engländer hat im Viertelfinale 1:5 gegen den Europameister und Juniorenweltmeister Jan van Veen verloren. Sportreporter Mats Nicholson mit den Infos.
Der junge Niederländer Gian van Veen lieferte eine absolute Weltklasseleistung ab und schaffte den größten Erfolg seiner Karriere. Luke Humphreys, einer der beiden großen WM-Favoriten, konnte nicht mithalten. Alle Viertelfinals waren klare Angelegenheiten. Weltmeister Luke Littler ließ dem Polen Ratajski nicht den Hauch einer Chance, gewann beim 5:0 alle Sätze. Zuvor am Nachmittag hatten Ryan Searle und die schottische Darts-Legende Gary Anderson ihre Partien ebenfalls deutlich gewonnen. Heute Abend spielt Anderson gegen Van Veen. Im zweiten Duell treffen die Engländer Littler und Searle aufeinander. Jeder Halbfinalist hat bereits ein Preisgeld in Höhe von mehr als 200.000 Euro sicher.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Nass, kalt und windig mit Schneeschauern. Höchstwerte -2 bis +5 Grad. Am wärmsten, in Anführungszeichen, wird es in Rheinhessen an der Weinstraße und am Mittelrhein.
SWR aktuell. Mutmachgeschichten.
Mit Freude und Zuversicht ins neue Jahr, das fällt manchem Menschen schwer angesichts von Kriegen und Konflikten, von Klimakrise, Wirtschaftskrise und anderem, was unschön ist. Dabei gibt's auch gute Nachrichten. Und auf die schauen wir zu Beginn des neuen Jahres ganz besonders. Jetzt geht's um eine Therapie, die vielen Patienten mit multipler Sklerose Hoffnung macht. Stefan Tenoth ist einer von ihnen. Er hat mit Ende 20 erfahren, dass er an der Autoimmunerkrankung leidet. Er hat etliche Medikamente ausprobiert, aber am Ende half nichts mehr. Er konnte sich immer schlechter bewegen. Doch dann erfuhr er durch Zufall von einer noch experimentellen Therapie mit sogenannten CAR-T-Zellen, die bisher gegen Blutkrebs eingesetzt werden. Nun hat er wieder Hoffnung. Veronika Simon aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hat ihn besucht.
Dass Stefan Tenoth auf die Idee kam, sich für eine CAR-T-Zelltherapie zu melden, lag an einem Abend vor dem Fernseher. SWR aktuell Baden-Württemberg war im Programm.
Es geht um Autoimmunerkrankungen, von denen etwa 5 bis...
Ich schaue das schon regelmäßig an, aber ja, es war einfach totaler Zufall. Vielleicht musste das so sein.
Stefan Tenoth braucht seit 15 Jahren einen Rollstuhl. Die Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose greift seinen Körper an. Kein Medikament wirkte auf Dauer.
Es ist ein ständiger Verlust von Selbstständigkeit und von Dingen, wo man gerne macht.
Durch die Entzündungen im Körper kann er sich immer schlechter bewegen. Erst kamen die Beine, doch auch die Bewegung der Hände wurde immer schwerer. Für Stefan Tenoth wurde es bedrohlich.
Also wenn die Arme und die Hände nicht mehr richtig funktionieren, ist für mich zumindest deutlich schlimmer, als wenn die Beine nicht mehr funktionieren. Weil die Arme brauchst du für alles. Wirklich für alles.
Im Juli 2024 sah er dann den Beitrag bei SWR aktuell, in dem die neue Zelltherapie vorgestellt wurde. Noch am selben Abend schrieb er eine E-Mail an die Uniklinik Tübingen. Hier hat sich ein ganzes Team aus Fachleuten seinen Fall angeschaut. So eine experimentelle Therapie kommt bisher nur für wenige Patienten in Frage, denn die Nebenwirkungen können massiv sein, sagt Antje Gide-Jeppe, Neurologin an der Uniklinik Tübingen.
Tatsächlich waren wir erstmal sehr zurückhaltend. Er ist auch schon 52 Jahre alt, nicht mehr ganz jung ist. Er hatte schon auch Vorerkrankungen, die wir sehr gründlich abgeklärt haben.
Erst seit einigen Jahren gibt es immer mehr Hinweise, dass CAR-T-Zellen bei Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose wirken könnten. Hinter diesem sperrigen Namen verbirgt sich eine Immuntherapie. Dabei werden Zellen aus dem Blut der Patienten genetisch so verändert, dass sie die Immunzellen im Blut zerstören können, die den eigenen Körper angreifen. Auch in Tübingen laufen Studien zu CAR-T-Zellen bei Autoimmunerkrankungen. Die Forschenden können diese Zelltherapien hier selbst im Labor herstellen. Das ist sehr aufwendig und technisch anspruchsvoll, hat aber Vorteile, sagt Claudia Lengerke, Direktorin der Inneren Medizin 2 an der Uniklinik Tübingen.
Wenn wir medizinisch entscheiden, dass das eine gute Therapie ist, können die Zellen in 2 Wochen da sein. Das ist natürlich ein Luxus. Die Zellen kommen auch frisch, ohne Einfrierprozesse. Und das ist dadurch, dass alles in einer Hand ist, sehr einfach und effektiv.
Und es macht die Therapie günstiger. Mit bis zu 150.000 Euro pro Behandlung rechnen Fachleute aber auch bei einer Herstellung vor Ort. Stefan Tenut bekam schließlich die Zusage. Er erhielt seine KT-Zellen im vergangenen Januar. Nach 5 Monaten dann die entscheidende MRT-Untersuchung.
Da hat man dann festgestellt, dass sämtliche Entzündungen und vor allem die Entzündung in meiner Halswirbelsäule komplett weg war. Und das war unglaublich. Das hat noch kein anderes Medikament oder keine andere Behandlung geschafft, dass die Entzündung weg ist. Und seither bin ich ohne Entzündung.
Verbessern wird sich Stefan Tenuts Zustand aber vermutlich nicht. Dafür sind die Schäden durch die Multiple Sklerose schon zu groß. Aber vielleicht behält er jetzt die Beweglichkeit in seinen Armen und Händen. Für ihn wäre das ein echter Gewinn.
Unsere SWR-Aktuell-Mutmachgeschichten haben wir auch in einem SWR-Aktuell-Kontext zusammengefasst. Der steht in unserer ARD-Audiothek.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
2026 ist da und unsere Berlin-Korrespondentin Lissy Kaufmann blickt im ersten Hashtag Hauptstadt des Jahres auf das, was dieses Superwahljahr bringen könnte.
Jetzt ist es da, das neue Jahr 2026. Und wie fühlt es sich an, liebe Hörerinnen und Hörer? Ruhig, oder? Gemütlich, so zwischen Feiertag und Wochenende. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Auch wenn Sie jetzt denken, so schlimm wie letztes Jahr kann es gar nicht werden. Es war ein Jahr mit vorgezogener Bundestagswahl, mit Grundgesetzänderung und Riesenschuldenpaket. Ich sage Ihnen, alles ist möglich 2026. Wir befinden uns in einem Superwahljahr. Ob das so super wird, wird sich zeigen, und zwar dann, wenn gewählt wurde. Den Start macht Baden-Württemberg am 8. März. Sein oder nicht sein ist eine Frage, die sich die FDP hier stellen wird. Eher nicht sein, lautet die Prognose für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, wo 2 Wochen später gewählt wird. Das heißt, auch 2026 wird eine Ampelregierung in Deutschland zu Ende gehen. Im September dann wird es richtig spannend, wenn die AfD im Osten versucht, die absolute Mehrheit zu holen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Bislang sieht es zumindest nach relativer Mehrheit aus. So oder so, es sind viele politische Erdbeben, die in diesem Jahr auf uns zukommen, auch im Bund. Da soll bis zum Sommer die Rentenkommission Vorschläge vorlegen. Da spüre ich die Erde jetzt schon beben.
Gedanken von Lissy Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.